NDR Info. Themen des Tages.
Und das sind die Themen der kommenden halben Stunde. Wie geht es weiter in der europäisch-chinesischen Zusammenarbeit? Das wird auf einem Gipfel in Peking gerade austariert. Wie viel Augenhöhe bei so ungleichen Partnern kann es geben? Die Columbia University in New York bekommt wieder staatliche Zuschüsse, weil sie in einem Vergleich Millionen Dollar zahlt. Was bedeutet das für die Elite-Unis in den USA? Wie gehen Lehrende und Studierende damit um? Dazu hören wir eine Columbia-Professorin im Interview. Und wie schade, aber die deutschen Frauen sind im Halbfinale der Fußball-EM ausgeschieden. Bleibt die Begeisterung? Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind. In Peking findet gerade das 25. EU-China-Gipfeltreffen statt. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich in der großen Halle des Volkes mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, Antonio Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, getroffen. Er hat betont, nach 5 Jahrzehnten stünden die Beziehungen zwischen China und der EU an einem entscheidenden historischen Wendepunkt. Benjamin Eisel berichtet über das Treffen heute.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Peking eine Neuausrichtung der Handelsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union gefordert. Mit der Vertiefung der Zusammenarbeit hätten auch die Ungleichgewichte zugenommen, so von der Leyen bei einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Nun sei ein Wendepunkt erreicht. Um nachhaltig zu sein, müssten die Beziehungen für beide Seiten von Vorteil sein. Jetzt gehe es darum, die jeweiligen Anliegen anzuerkennen und echte Lösungen zu finden. Die EU-Kommissionspräsidentin deutet damit unter anderem auf das Handelsdefizit der EU mit China hin. Im letzten Jahr lag dieses bei mehr als 300 Milliarden Euro. Die EU-Kommission wirft Chinas Führung vor, mit unlauterem Wettbewerb künstlich zu viele günstige Produkte herstellen zu lassen, die dann den europäischen Markt überschwemmen. Um europäische Hersteller zu schützen, hat die EU-Kommission deshalb unter anderem bei E-Autos Ausgleichszölle verhängt, was China kritisiert. Xi Jinping forderte bei dem Treffen, an dem auch EU-Ratspräsident Antonio Costa teilnahm, die Kommunikation zu verbessern und das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Streitpunkte gibt es viele, ein weiterer seltene Erden. Die Volksrepublik ist der Hauptproduzent dieser wichtigen Rohstoffe, hatte die Exporte aber zuletzt gedrosselt. Unternehmen in der EU sind auf diese Lieferungen angewiesen. Ebenfalls weit auseinander gehen die Positionen beim Thema Krieg in der Ukraine und Chinas Unterstützung für den Aggressor Russland. Immerhin, zumindest beim Klimaschutz, scheint es eine Annäherung zu geben. China ist der größte Emittent von klimaschädlichem CO2, investiert aber gleichzeitig so viel in erneuerbare Energien wie sonst kein Land weltweit.
Soweit schon eine Zusammenfassung von Benjamin Eisel. 3 Punkte soll es also geben. Beide Seiten sollten an gegenseitigem Respekt und der Partnerschaft festhalten. Außerdem an einer offenen Zusammenarbeit und mit Differenzen richtig umgehen. Und 3. sollte weiter Multilateralismus praktiziert werden und auch internationale Regeln und Ordnung aufrechterhalten. Darüber habe ich mit Etienne Hörer gesprochen von der Bertelsmann Stiftung. Er ist Projektmanager des Programms Europas Zukunft. Und ich habe ihn gefragt, was genau meint Xi Jinping wohl mit entscheidend und historisch. Sehen Sie da auch einen Wendepunkt in den Beziehungen?
Ja, zunächst muss man sehen, dass natürlich jetzt in den letzten Monaten sich die EU-China-Beziehungen nochmal auf eine ganz besondere Weise entwickelt haben, einfach durch den großen Druck von außen. Die Zölle, die aus den USA kommen, sind natürlich für beide ein großes Thema und der Wendepunkt hat sich jetzt aber nach einhelliger Einschätzung nicht eingestellt. Also wir sehen Dynamiken, die eigentlich gleich bleiben und vor allem große strukturelle wirtschaftliche Gegensätze.
Jetzt haben Sie gerade schon die USA und die Zölle angesprochen. Da hat Ursula von der Leyen am Rande der Konferenz wohl gesagt, man sei da auf einem guten Weg. Wenn wir nochmal zu China zurückkommen, es gibt ja trotzdem mehr chinesische Importe als Exporte gerade. Woran liegt das?
Ja, das liegt an ganz verschiedenen Faktoren. Aber grundsätzlich ist das chinesische Modell eben ganz stark auf den Export ausgelegt. Also relativ wenig Binnennachfrage nach den Produkten, die hergestellt werden. Und umgekehrt natürlich die Suche nach Exportmärkten anderswo. Und der europäische Markt ist da ein sehr interessanter für eine ganz Vielzahl an Produkten. Das wird ja jeder auch von daheim kennen. Ganz, ganz viel, was eben made in China ist. Aber andererseits natürlich auch in strategischen Industrien. Also wenn man jetzt zum Beispiel die E-Autos anschaut, wenn man Windenergie anschaut, wo eben auch ganz strategisch Industriekapazitäten aufgebaut werden für den Export, um da auch globale Märkte zu dominieren.
Jetzt haben wir ja auch gehört, auch da der Faktor USA, alles, was eben nicht mehr in die USA verkauft werden kann, wegen der hohen Zölle für chinesische Produkte, das würde jetzt noch den EU-Markt fluten. Und trotzdem meint Ursula von der Leyen, man solle den europäischen Markt offen halten?
Ja, das ist ein großes Thema und eins, das man sehr differenziert sehen muss. Also zunächst ist es ja so, dass günstige chinesische Importe gut sein können, wenn diese Produkte in der EU gar nicht hergestellt werden können. Also wenn man zum Beispiel Dinge anschaut wie Spielzeug, das ist einfach eine Industrie, wo China extrem wettbewerbsfähig ist und wo man vielleicht auch strategisch nicht das größte Kopfzerbrechen haben muss, ob das jetzt hier oder dort hergestellt wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, und das ist auch Politik der EU-Kommission, dass es manche strategische Bereiche gibt, wo es einfach sehr wichtig ist, auch eigene Kapazitäten zu haben. Also das haben wir zum Beispiel eben gesehen bei den E-Autos, wo Ausgleichszölle verhängt wurden gegen die chinesischen Subventionen, die eben auch einfach gedacht sind, um da die Industrie zu fördern, umgekehrt aber auch zum unfairen Wettbewerb führen und eben auch dazu, dass da europäische Hersteller im Nachteil sind.
Und wie kann man das aber aufheben oder eben andersrum, wie kann man dafür sorgen, dass der chinesische Markt für Europäer auch offen ist und dann eben auch eine Art Augenhöhe existiert? Ist das möglich?
Also meine Einschätzung wäre, dass es für die EU sehr schwer ist, China zu einem grundlegenden Politikwechsel zu bewegen. Einfach auch, weil viele der Faktoren, die es hier geht, strukturelle sind. Also das ganze Thema Industrieüberkapazitäten, das ganze Thema eben Subventionen für Exportmärkte und aber auch bestimmte Barrieren, die es einfach gibt, um nach China zu exportieren. Also was die EU tun kann und aus meiner Sicht tun sollte, ist eben den Binnenmarkt zu schützen in vielen Bereichen und eben dafür zu sorgen, dass eben europäische Industrien da nicht ins Hintertreffen kommen. Aber den großen Einfluss auf China, den sollten wir in den nächsten Jahren nicht erwarten. Dafür fehlen vielleicht einerseits die Instrumente und andererseits hat China eben auch in Verhandlungen mit den USA gezeigt, dass da einfach ein großes Beharrungsvermögen ist und wenig Bereitschaft, auch die Politik auf bestimmte Arten zu ändern, die wir uns vielleicht wünschen würden.
Vielleicht noch ein letzter Punkt, Herr Hörer, weil wir eben heute auch hören, dass die Lieferprobleme bei seltenen Erden beseitigt werden sollten. Da wiederum ist die EU angewiesen auf chinesische Lieferungen. Ist das dann schon auch ein Goodwill? Ist das schon auch eine Art Zugeständnis oder zeigt man damit schon auch die Partnerschaft von Seiten Chinas aus Richtung EU?
Also zunächst ist es ein positives Signal auf jeden Fall, weil wir ja auch in den letzten Monaten gesehen haben, zu was diese Exportkontrollen geführt haben. Also da war es teilweise wirklich so, dass Fabriken stillstanden oder zumindest kurz vor dem Stillstand waren, einfach weil diese ganz wichtigen Rohstoffe gefehlt haben. Und andererseits ist es natürlich so, wenn China dieses Zugeständnis jetzt gibt, dann kann das natürlich im nächsten Moment auch wieder weg sein, ne? Also diese Abhängigkeit, die eben gerade in diesem Bereich extrem ist, die ist ganz wichtig, dass Europa die angeht. Also eben einerseits durch Diversifizierung, durch Aufbau von Eigenkapazitäten, aber andererseits auch dadurch, dass man auch eine Vorratshaltung hat.
Einschätzungen von Etienne Hörer von der Bertelsmann Stiftung zum EU-China-Gipfel, der gerade in Peking stattfindet. Gestern haben wir an dieser Stelle über den Appell berichtet, den viele Länder an Israel richten. Gefordert wird ein sofortiges Kriegsende in Gaza. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz will nicht unterzeichnen. Armin Laschet gestern hat betont, dass so ein Appell nicht ausgewogen sei. Man müsse auch die Hamas adressieren. Doch auch im politischen Berlin steigt offenbar der Druck auf die Bundesregierung bzw. die Union. Eine Reihe ehemaliger Botschafter und Botschafterinnen verlangt von der Bundesregierung, den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen. Wegen der katastrophalen Lage in Gaza haben frühere Diplomaten einen Brief an Außenminister Wadephul geschrieben. Das Schreiben liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Markus Sambale fasst es zusammen.
Die pensionierten Diplomaten und Diplomatinnen, die sich zu Wort melden, kennen sich aus in der Region. Viele von ihnen haben an deutschen Botschaften im Nahen Osten gearbeitet und blicken jetzt entsetzt und verständnislos, so schreiben sie es in ihrem Brief, auf die Israel-Politik der Bundesregierung. Sie kritisieren, dass sich Deutschland dem jüngsten internationalen Appell nach einem sofortigen Ende des Gaza-Kriegs nicht angeschlossen hat. Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehört Martin Kobler, der als deutscher Botschafter in Ägypten und im Irak war.
Ich finde, es wäre wichtig gewesen, Solidarität mit den 28 anderen Staats- und Regierungschefs zu zeigen, weil das den Druck auf Israel, sich an Recht und Gesetz, an Völkerrecht zu halten, vor allem das humanitäre Völkerrecht, sicher gesteigert hätte.
Die Stimme der Bundesregierung gegenüber Israel sei gewichtig und dürfe nicht fehlen, heißt es in dem Brief der ehemaligen Diplomaten weiter. Ex-Botschafter Martin Kobler betont, den Angriff und den Terror der Hamas nicht relativieren zu wollen. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio beschreibt er, wie Deutschland aus seiner Sicht mit der besonderen Verantwortung gegenüber Israel umgehen solle.
Ich finde auch Staatsräson verpflichtet. Sie verpflichtet, die Sicherheit Israels zu gewährleisten, aber dann auch Israel zu sagen, bis hierher und nicht weiter.
Nicht nur unter ehemaligen Botschaftern, auch bei den aktiven Diplomaten gibt es Kritik. Wie der Spiegel berichtet, haben sich rund 130 Beamte im Auswärtigen Amt zu einer internen Gruppe zusammengeschlossen, die eine Änderung der deutschen Israel-Politik fordert. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verteidigt dagegen die Linie der Bundesregierung.
Wir erleben im Moment eine einseitige Debatte rund um die Situation in Gaza, um den Gazastreifen. Und wir erleben einseitigen Druck auf Israel. Und das ist aber doch genau das, was die Hamas will.
In den vergangenen Tagen hatten Kanzler Merz und Außenminister Wadephul erklärt, sie setzten auf direkte Gespräche mit der israelischen Regierung, um Druck zu machen und eine Verbesserung der Lage in Gaza zu erreichen, statt auf den internationalen Appell. Matthias Morge von der Welthungerhilfe fordert dann aber auch Ergebnisse.
Insofern ist jetzt die deutsche Bundesregierung auch am Zuge, zu zeigen, dass sie einen anderen Weg haben, dass sie vielleicht über diplomatische Kanäle, wie auch immer, es schaffen, den Premierminister von Israel, Netanyahu, dahingehend zu bewegen.
Ihn zu bewegen, den Menschen in Gaza endlich wieder eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln zu ermöglichen. Denn die humanitäre Lage in Gaza, so formuliert es der Generalsekretär der Hilfsorganisation, gehöre zum Schlimmsten, was er in 30 Jahren gesehen habe.
Aus Berlin berichtete Markus Sambale. Jetzt in die USA und zu Donald Trump. Der hat ja als eine der ersten Amtshandlungen den Druck auf Elite-Universitäten in den USA erhöht. Er drohte mit der Streichung von Fördergeldern. Nun gibt es einen Vergleich mit der renommierten Columbia-Universität in New York. Die Hochschule zahlt mehr als 200 Millionen Dollar an die US-Regierung und an eine Bundesbehörde. Im Gegenzug werden Ermittlungen wegen angeblicher Verstöße gegen das Antidiskriminierungsgesetz eingestellt. Ein Vorwurf war ja Antisemitismus, nachdem es auf dem Campus Proteste gegen das israelische Vorgehen in Gaza gegeben hatte. Jüdische Studierende seien nicht ausreichend geschützt worden. Darüber habe ich mit der Juristin Professor Katharina Pistor gesprochen, die an der Columbia University lehrt. Gerade haben wir sie in Deutschland erreicht. Ich habe sie gefragt, es werden jetzt hohe Strafgelder gezahlt, damit noch größere Summen wieder zufließen. Also wurde das kleinere Übel gewählt?
Ja, ich denke, so stellt das die Universitätsleitung auf jeden Fall dar, dass sie halt versucht haben, nicht nur die 400 Millionen wiederzubekommen, die direkt gestrichen worden sind, sondern eben auch an die laufenden Gelder, die sich in Milliardenhöhe belaufen, dass man an die wieder rankommt.
Es sind zusätzlich auch noch 20 Millionen Dollar zurückgestellt worden für mögliche Bürgerrechtsverletzungen gegen jüdische Mitarbeitende. Worum geht es da? Also sind das Prozesse oder drohende Klagen?
Da sind schon einige Klagen anhängig und die werden wahrscheinlich auch verglichen. In jedem Fall ist Geld zurückgestellt worden, um dort, wenn es sein muss, Schadensersatz zu erleisten oder halt eben auch einen Vergleich zu finanzieren.
Von außen sieht es jetzt natürlich aus wie Einknicken. Sie haben gerade schon gesagt, die Universität versucht natürlich auch Gesicht zu wahren. Aber wenn Donald Trump auf seinem Social-Media-Kanal schreibt, die Columbia müsse lächerliche Programme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion streichen, was bedeutet das dann für Forschung und Lehre? Inwieweit hat die Regierung jetzt Einfluss?
Also direkt nicht. Also sie haben zwar, es gibt zwar dann einen gerichtlich bestellten Aufseher, kann man sagen, der schaut, dass wir halt den Vergleich auch wieder umsetzen. Insofern sagt die Universität jedenfalls, die Leitung, dass wir unsere Werte aufrechterhalten haben und immer noch lehren können und auch Leute heuern können, wie wir wollen und forschen können, wie wir wollen. Aber gleichzeitig besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Trump-Regierung jeden Tag wiederkommt und sagt, ihr habt euch doch nicht dran gehalten und wir streichen jetzt euch jetzt doch wieder Geld. Also man hat letztendlich eine Flanke geöffnet durch die Art und Weise, wie dieser Vergleich zustande gekommen ist, dass man wieder angreifbar wird in der Zukunft.
Sie haben jetzt, Frau Pister, schon zweimal eben immer die Universitätsleitung auch klar abgegrenzt. Das heißt, Sie hätten anders entschieden?
Ich denke, ich hätte anders entschieden. Das ist auch ein interessantes Op-Ed von Suresh Naidu, heute in der New York Times erschienen, und mein Kollege Dave Posen hat auch geschrieben. Ich denke, dass man unter bestimmten Umständen und mit bestimmten Leuten eben keinen Vergleich macht, dass man mit Leuten nur dann sich darauf einlassen kann, solche Abmachungen zu machen, wenn man weiß, dass die andere Seite sich wirklich dran halten wird. Und das kann man bei der Trump-Regierung nicht sagen.
Er wollte ja auch keine ausländischen Studierenden mehr zulassen. Was ist eigentlich daraus geworden?
Was wir immer noch nicht genau wissen, ist, wie viele ausländische Studierende wirklich am Anfang September auf der Matte stehen werden. Weil hier in der Außenpolitik hat die Regierung ja wirklich eine Vollmacht, die wir auch nicht erstreiten können. Das heißt, wenn sie die Visa nicht erteilen, nicht pünktlich erteilen oder in vielen Ländern einfach gar nicht mehr erteilen, dann haben wir keine rechtliche Handhabe dagegen. Und die Columbia University hat also bei den anderen im College etwa 35% ausländische Studierende. Und auch in der Law School haben wir einen großen Teil, also die ganzen Master of Laws Studierende, das sind etwa 300 im Jahr, brauchen auch alle ein Visa, um zu kommen.
Und das ist doch, dachte ich, immer auch finanziell wiederum wichtig für die Universitäten. Oder müsste man sich dann da auch irgendwie andere Finanzierungen überlegen?
Ja, das ist wichtig für die Universitäten. Entweder muss man das ausgleichen, indem man mehr amerikanische Studierende zulässt, oder man muss halt überlegen, wie Harvard das schon getan hat, auch Programme im Ausland anzubieten.
Und Sie haben es ja grob schon gesagt, Sie hätten anders entschieden. Aber was macht das jetzt auch mit Ihnen, Frau Pistor, mit Ihren Kollegen, Kolleginnen, aber auch mit Studierenden? Also wie wird diese Einigung jetzt aufgenommen und auch diskutiert hingenommen?
Und es bleibt ja nicht furchtbar viel anderes übrig, als sie zunächst einmal hinzunehmen. Es gibt natürlich Bewegungen, jetzt auch Veranstaltungen zu machen, um erstmal die gesamte Universität aufzuklären, was hier passiert ist und welche Auswirkungen das möglicherweise haben könnte. Das ist etwas schwierig abzuschätzen, weil wir juristisch ein bisschen auf dünnem Eis stehen. Bis vor kurzem hätte man immer gesagt, also die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit schützen einen. Man kann eine ganze Menge tun. Und jetzt ist halt immer so die Frage, könnte, was man jetzt tut, dann als Verstoß gegen den Vergleich ausgelegt werden. Das ist so etwas ungünstig. Und auch aus dem Grund stehen halt viele Kollegen auf dem Standpunkt, dass das keine gute Sache war. Aber ich muss hinzufügen, dass innerhalb der Fakultät da die Meinung auch auseinandergehen.
Jetzt haben wir ja gerade, was die Studierenden anging, ja auch viele Berichte gesehen, dass eben Handys kassiert wurden, oder Sie haben es gerade ja auch angesprochen, dass man bei den Visa jetzt Angst hat. Wie frei können Sie denn eigentlich aber noch sprechen als Lehrende?
Also ich habe mich bisher davon nicht beeinträchtigen lassen, aus verschiedenen Gründen. Also ich habe auch meinen Studierenden gesagt, wir sind hier eine Washington-Free-Zone, wenn wir miteinander sprechen. Ich denke halt, dass ich die freie Lehre so weit vertreten werde, wie ich irgend kann, auch die freie Forschung. Ich schreibe, was ich schreibe, und lasse mich davon auch nicht beeinträchtigen. Ich habe halt den Vorteil, dass ich auch amerikanische Staatsbürgerin bin. Ich bin eingebürgert worden. Das kann man natürlich mir auch vielleicht wieder wegnehmen. Die Regierung macht ja wohl nichts halt. Aber es wird ein bisschen schwieriger sein, als halt einfach ein Visum abzuerkennen oder selbst eine Green Card in Frage zu stellen. Und ich meine, zur Not habe ich auch immer noch meinen deutschen Pass. Also ich denke, viele mögliche Leute müssen Rückgrat zeigen in der Situation und zu den Prinzipien stehen, die eine freie Gesellschaft und auch eine freie Universität ermöglichen.
Und Sie haben in einem früheren Interview auch schon angesprochen, es sei eine Katastrophe für die USA, die Wissenschaft zu bedrohen, weil langfristig schade das. Was meinen Sie, wie langfristig kommt da nochmal eine Erkenntnis oder wann wird da ein Umdenken sichtbar?
Also ich meine, es ist eine große Verunsicherung eingetreten, und es ist auch nicht nur an den Universitäten. Die Trump-Administration, die zerstört ja auch gerade das National Institutes of Health, das ist eines der größten Forschungseinrichtungen der USA, die weltweit Renommee hat. Also nicht nur aus ideologischen Gründen oder aus Gründen des Antisemitismus. Sie gehen gegen die freie Wissenschaft vor, und das hat langfristige Auswirkungen, weil wenn sie einmal ganze Forschungsgruppen zerstört haben, Leute weggehen, die nächste Generation keine Jobs findet und dann vielleicht auch woanders hingeht oder in den Privatsektor abwandert, dann haben sie ein Riesenpotenzial von Kräften vergeudet, das letztendlich für die Forschung möglich gewesen wäre.
Sagt Katharina Pistor, sie ist als Juraprofessorin an der Columbia Universität in New York tätig. Halbfinale bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz. Der Gegner, die Spanierinnen. Und damit war die Reise dann auch vorbei. 0:1 nach Verlängerung. Das war's fürs deutsche Team bei dieser EM. Wir schauen noch mal auf die vergangenen Wochen.
Wir wollen Europameister werden.
Wir sind hier angetreten, um diesen Titel zu gewinnen.
Julia Quinn früh in diesem EM-Turnier verletzungsbedingt ausgewechselt.
Vor allem wird sie auf dem Platz fehlen, aber es schweißt uns zusammen.
Kommt das schon, Tor! Deutschland startet mit einem Fußball-EM.
Ich wusste, wir schaffen es.
Nüske mit rechts, links und rein. Tor!
Jetzt versuchen wir den Battle um den Gruppensieg.
Das Tor für Schweden. 4:1.
Wir werden uns schütteln und werden dann mit vollem Mut in dieses Viertelfinale gehen.
Elfmeter und rote Karte gegen Katrin Hendrich.
Diese Entscheidung regelgerecht.
Kopfpass, Jocke, das geht.
Wir waren uns sicher, wir ziehen das Elfmeterschießen auf unsere Seite.
Sombat läuft an mit Trippelschritten, schießt und Katrin Berger hält und Deutschland ist im Halbfinale.
Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Ich habe einfach nur meinen Teil dazu beigetragen.
Ich bin mir ganz sicher, dass wir auch im nächsten Spiel die Spanierinnen knacken.
Die Riesenchance für die deutsche Mannschaft hier, in letzter Sekunde den Siegtreffer zu erzielen.
Tor für Spanien, 1:0. Es ist Schluss, Deutschland ist ausgeschieden. Das Aus im Halbfinale, 0:1 Niederlage nach einem beherzten Kampf gegen Spanien.
Ich kann da wirklich nur lobende Worte finden. Für jede einzelne Spielerin. Und auch wenn ich jetzt wirklich komplett leer bin, bin ich stolz auf die Mannschaft und das werde ich dann auch bleiben.
Ja, soweit einige Töne und zum Schluss auch noch der Bundestrainer. Aber es bleibt eben beim Aus. 0:1 nach Verlängerung. Aber mehr als 14 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten diese Partie gestern in der ARD. Trotzdem, die Niederlage kann das nicht wettmachen. Hendrik Lückhoff fasst die Stimmung zusammen.
Die grauen Wolken, die sich schon am Abend des Halbfinalausscheidens über Zürich entladen hatten, sie hingen am Morgen danach immer noch über der Stadt und über dem Hotel des deutschen Teams. Die graue, nasse Kulisse, sinnbildlich für die Stimmung, auch bei der verletzten Kapitänin Julia Gwin.
Ich glaube, momentan überwiegt schon noch der Frust und die Trauer, weil der Traum einfach so groß war, diesen letzten Schritt Richtung Finale zu machen.
Aber der Traum ist ausgeträumt nach dieser Nacht von Zürich. Kapitänin Gwin, die trotz ihrer Verletzung beim Team war, fand als erste Spielerin Worte nach wenigen Stunden Schlaf.
Die Mannschaft hätte das mehr als verdient gehabt, nach dem, was sie geleistet haben, die letzten Spiele. Und ich glaube, es ist schwierig, so schnell den Schalter umzulegen. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit.
Neben Gwin hatte nur Torhüterin Ann-Kathrin Berger noch die Kraft, ihre Gedanken zu äußern.
Die Enttäuschung sitzt natürlich immer noch tief. Und vor allem, wenn man halt noch im Hotel ist. Und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen abzuschalten, ein bisschen wegzugehen.
Nichts wie weg. So ging es allen anderen Spielerinnen. Sie schlichen mit müden und kleinen Augen wortlos aus dem Hotel, reisten einzeln ab in Shuttlebussen und Autos. Die Enttäuschung groß. So groß, dass auch die aufbauenden Worte von DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht durchdringen konnten.
Das Trainerteam und auch wir von der Verbandsspitze haben, glaube ich, heute noch mal sehr deutlich gemacht, dass es zwar heute eine Enttäuschung ist, aber wenn man nach vorne schaut, dass man und zurückblickt auf dieses Turnier, dass man dann, glaube ich, sehr stolz sein kann auf das, was man erreicht hat.
Den weiten Blick wagen, irgendwie, durch die grauen Wolken hindurch, kleine blaue Lücken finden, um dort Dinge zu sehen, die die Stimmung aufhellen.
Es ist gestern vielleicht was zu Ende gegangen, nämlich das Turnier, aber ich glaube, es hat mit diesem Turnier auch was begonnen, nämlich vielleicht nochmal eine ganz neue Ära, was den Frauenfußball betrifft.
Denn auch wenn das deutsche Team spielerisch nur selten überzeugen konnte und Bundestrainer Wück mit seiner offensiven Spielidee noch viel Arbeit vor sich hat, der Zusammenhalt, das Teamgefüge beeindruckte und berührt auch Kapitänin Gwin.
So eine Truppe habe ich noch nie erlebt. Was da für eine Energie herrscht, ist schon sehr, sehr herausragend. Und das macht Lust auf mehr und ist, glaube ich, ein perfektes Fundament, um darauf aufzubauen.
Füreinander da sein, sich gegenseitig stützen, so wichtig. Erst recht an einem Tag, an dem die grauen Wolken immer noch über der Stadt und dem Teamhotel hingen und sinnbildlich auch über den deutschen Fußballerinnen.
Hendrik Lückhoff berichtete. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von der Fußballkommentatorin Martina Knief, die eben auch das Halbfinale feiert.
Das Halbfinale ist ein Erfolg. Ein Erfolg der Mannschaft und ein Erfolg für Bundestrainer Christian Wück. Ganz ehrlich, viele hätten dies der DFB-Auswahl nicht zugetraut. Mit Leidenschaft, Zusammenhalt und ganz vielen Emotionen hat es das Team geschafft, in Deutschland eine neue Frauenfußball-Euphorie entstehen zu lassen. Die Unterstützung in den Stadien in der Schweiz war großartig. Die Nähe zu den Fans hat den Zusammenhalt noch gestärkt. Verletzungen und Sperren konnten auch so kompensiert werden. Und Bundestrainer Christian Wück ist belohnt worden für den Mut, jungen Spielerinnen in den entscheidenden Partien das Vertrauen zu schenken. Franziska Kett und Carlotta Wamser, beide unter ihm erstmals in die Nationalmannschaft berufen, haben gezeigt, dass ihnen die Zukunft gehört. Eine Zukunft, die hoffen lässt. Allerdings muss dafür die Entwicklung fortgeführt werden. Nur mit einer leidenschaftlichen Defensive werden keine Titel gewonnen. Dafür ist auch eine starke Offensive notwendig. Und da hakt es noch bei der deutschen Mannschaft. Zu viele Ballverluste, zu wenig dynamische Ballstaffetten, zu viele Unkonzentriertheiten im Torabschluss. Es ist noch viel zu tun bis zur Weltmeisterschaft in 2 Jahren in Brasilien. Arbeit, die aber nicht erst in der A-Nationalmannschaft beginnen darf. Die Vereine sind gefordert, auch und vor allem in der Nachwuchsförderung. Und der DFB muss den Schwung dieser Europameisterschaft ebenfalls nutzen, um den Frauenfußball weiterzuentwickeln. Equal Play statt Equal Pay ist immer noch das Schlagwort. Dazu gehört auch die Anerkennung in allen öffentlichen Bereichen. Die Bundesliga läuft noch immer ein paar Schritte hinter der Nationalmannschaft hinterher. Diese Lücke muss jetzt schnell geschlossen werden.
Die Meinung von Martina Knief. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.